Also im Februar, da stand ich schon mal hier, das ist nicht besonders wichtig, aber da haben wir schon mal darüber nachgedacht, was Jakobus uns so sagen kann. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch. Wir hatten so Beispiele, habe ich gebracht, von einem Alkoholkranken, der nach der Arbeit noch lange auf seinen Zug warten muss. Und es ist schlecht für ihn, wenn er nämlich da neben seiner Arbeitsstelle einfach dann in die Bar runtergeht, weil er Alkoholprobleme hat. Und es ist natürlich dramatisch, wenn so ein Mensch der Versuchung einfach direkt vor der Haustür nachgeben kann. Oder, anderes Beispiel gewesen, Schüler und Studenten, die Bulimie-Lernen praktizieren. Vielleicht erinnert ihr euch da noch, nämlich schnell Stoff in sich reinballern und dann aber nicht nachhaltig aufnehmen. In der Prüfung noch aufs Papier gebracht, aber eine Woche später ist davon nichts mehr im Kopf geblieben. Das waren so praktische Beispiele. Und Jakobus fährt beim Schreiben seines Briefes genau in dieser praktischen Art weiter. Der fährt da weiter fort. Es gibt keine großen Theorieblöcke von Theologie, sondern es geht ganz einfach und konkret darum, was brauchst du, was brauche ich für mein geistliches Leben? Darum geht es. Stellt euch vor, Sonntagvormittag, vor dem Gottesdienst, zu Hause. Es gibt Ärger, wieder mal. Die Kinder wurden zu spät geweckt. Sie hat das Frühstück nicht gerichtet und natürlich entwickelt sich der regelmäßige Streit. Oh, viele Nicken der Gesichter, das ist nicht gut. Reiz mich nicht länger, sonst verliere ich den Verstand, schreit er sie an. Und dann sagt sie, ja, das wäre schlimm, so kleine Dinger sind schlecht wiederzufinden. Und dann kocht der Frühstückstisch. Flacher Witz, ihr habt es verstanden, aber wir begreifen so viel Sanftmut vor dem Gottesdienst und generell im Leben, schon an einem Sonntagvormittag, das geht nicht gut, das tut keinem gut. Und falls es einigen von euch so ging oder so ähnlich oder manchmal schon so gegangen ist, dann sage ich euch, es gibt Hilfe für jeden von uns. Und es lohnt sich, den folgenden Text zu lesen, weil niemand von uns von Streit oder Neid verschont ist, einfach keiner. Ich lese mal vor, das ist Jakobus 3, Vers 3 bis 18. Wer seine Bibel hier hat, kann auch noch damit lesen. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabgekommen ist, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Mit diesem Text provoziert Jakobus ein wenig. Wenn du glaubst, dass du gute Früchte, dass du gute Entscheidungen triffst und dass du vernünftig bist, so wie es in diesem Text steht, dann muss man das bei dir schon sehen können. Behaupten kann das jeder. Und authentisch, das musst du sein. Und auch weise. Weisheit oder guter Wandel in Sanftmut, wie man das auch so schön früher übersetzt hat. Dein Handeln, der soll sich von dieser Weisheit leiten lassen, wie es hier beschrieben ist. Und wie das aussieht, ja, das sehen wir später. Denn Jakobus nutzt ein ganz ähnliches Muster wie im Kapitel 1. Er zeigt dort zuerst, was ist Heiligsein nicht, um dann zu erklären, wie ein heiliger Lebenswandel aussehen kann und aussehen sollte. Und die Chronologie, die behält er an dieser Stelle auch bei. Und ich jetzt auch. Ich werde versuchen zu erklären, was zuerst Weisheit nicht ist. Was ist weiser Wandel oder unweiser Wandel? Wir lesen nochmal 14 bis 16 die Verse. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabgekommen, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht oder Neid übersetzt und Eigennutz oder Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Ich fand so beim Lesen des Verses, das ist schon ein bisschen abgedroschen, oder? Neid ist nicht von Gott und Neid kommt vom Teufel. Neid bringt böse Dinge. So hat jeder irgendwie, das kann man sich denken, das fragst du ein Kind und das versteht es. Aber im Leben, im konkreten Leben, dann ist es meist schon sehr viel offensichtlicher. Denn Neid ist nichts Leichtfertiges. Und Neid hat Folgen, weil Neid nicht im Kopf bleibt. Neid weitet sich aus auf dein Herz und danach, das, was in dir ist, zeigt sich in deinen Taten. Beispiel aus der Bibel, ein krasses Beispiel. Kain und Abel. Kain opfert Gott Getreide. Abel opfert Gott ein Lamm. Und Gott blickt nur auf das Opfer von Abel. Kain ist so voll Zorn darüber, voll Zorn und Wut. Er ist erfüllt davon und hat seinen ursprünglichen Neid, der das alles bringt, nicht im Griff. 1. Mose 4, 7b, da sagt Gott zu Kain: Wenn du aber nicht recht tust, so lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Und Kain, er hatte diesen Neid nicht im Griff. Er hat nicht darüber geherrscht. Gar kein bisschen. Und wir wissen, was passiert. Jeder weiß, was passiert ist. Es ist dramatisch. Das Blut deines Bruders schreit auf dem Ackerboden. Kain bringt aus Neid seinen Bruder um. Die Grausamkeit müssen wir uns erstmal vorstellen. Aus Neid bringt er seinen eigenen Bruder um. Kain ist so unzufrieden über sich selbst. Er sieht seinen Bruder, dass es ihm besser geht. Und anstatt zu sagen oder sich zu hinterfragen, zu überlegen, warum geht es mir nicht wie ihm oder weshalb bin ich neidisch, anstatt sich zu reflektieren, schafft er dieser Unausgeglichenheit Luft. Er macht diese Unausgeglichenheit Luft, indem er seinen Bruder umbringt. Eiskalt. Und das ist grausam. Das ist pure Grausamkeit. Diese Theorie, die hinter dieser Begebenheit steht von Kain und Abel, die steckt in Jakobus 3, in dem Vers 16. Aus Neid folgen böse Dinge. Ganz einfach. Und Neid hat kein geholfen, ein Mörder zu werden. Du fragst dich jetzt, ja, okay, wie kann mir das jetzt hilfreich sein? Mörder bin ich jetzt nicht, gell? Ja, das stimmt. Aber Jakobus warnt in seinem Brief, er sagt, sei nicht neidisch. Gottes Wort gibt uns Hinweise, ganz praktische Hinweise, immer wieder, wie wir in unserem Alltag leben sollen. Aber gleichzeitig ist die Bibel voll von Begebenheiten, von Menschen, die genau das, was Gott ihnen sagt und was er uns sagt, nicht beherrschen, die das einfach nicht drauf haben, nirgends. Man sagt dann so gern, ja, lern aus den Fehlern der anderen. Flotter Spruch. Ja, es stimmt auch irgendwie, aber ich habe eigentlich wenig Angst, gar keine Angst, dass hier jemand das Potenzial zu einem Mörder hat. Das glaube ich nicht, ich hoffe es zumindest. Aber der entscheidende Punkt an der Stelle ist der, Neid ist der Beginn, kann der Beginn eines unglaublich traurigen Verhaltens sein, das auf dem Neid aufgebaut wird. Vielleicht empfindest du die Stellung eines Kollegen in der Arbeit nicht gerechtfertigt. Bist unzufrieden. Du denkst, ich hätte diesen Job verdient, nicht er. Ich hab's verdient. Oder du bist undankbar für deinen Beruf, für andere Dinge in deinem Leben. Du glaubst, deine Eltern behandeln deine Geschwister besser, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt. Oder du glaubst sogar, mir geht's schlechter, weil Gott andere Menschen mehr liebt als mich. Du fühlst dich von Gott verlassen und du denkst, du bist alleine. Und für dich alleine, nur für dich, hat es keinen Segen übrig. Neid kommt selten allein. Warum bist du neidisch? Vielleicht bist du undankbar. Du bist Gott nicht dankbar für all das, was er dir gegeben hat. Du bist unzufrieden und du klagst Gott an. Du sagst, Gott, oh Herr, Warum hat dieser sündige Kollege, dessen Leben dem Verderben geweiht ist, einen besseren Arbeitsplatz als ich bekommen? Neid entsteht aus bösen Dingen, wie Jakobus es nennt, und Neid führt aber auch weiter zu bösen Dingen. Im Leben biblischer Personen, da haben wir jetzt gerade einen Ansatz der Folgen gesehen von Neid und seinen Folgen. Und welches Ausmaß Neid und Streit und Gier haben können, das ist unbegreiflich. Das macht man sich kein Bild von. Wenn man anfängt drüber nachzudenken, das ist wirklich krass. Mit diesen Begriffen kann man Teile der ganzen Weltpolitik erklären und der Weltgeschichte. Der IS entstand aus dem neidischen Irrglauben, dass Menschen, Muslime, die sich krass auf den Koran berufen, andere abschlachten können und deren Häuser und Frauen wegnehmen und deren Länder. Eine extreme Sicht, irgendwie basierend auch auf Neid. Oder der Zweite Weltkrieg. Die Alliierten haben die Machtgier von Hitler unterschätzt, ganz eindeutig. Wer hätte diesem Mann das am Anfang zugetraut? Und am 1. September 1939 hat der Zweite Weltkrieg begonnen, der auch das Resultat von einem vorherigen Krieg war, aber auf jeden Fall auch auf die eine Person bezogen, von diesem kranken Mensch, von Hitler, der diesen Neid und Machtwahn in sich hatte. Und darauf basierend hat es alles seine großen Kreise gezogen. Vielleicht begreifst du so ein wenig, welches Ausmaß Neid haben kann und Gier und Streit, wo das hingehen kann. Jetzt gut, klar, wie lässt sich der Größenwahn von Hitler auf unser Leben übertragen? Hoffentlich nicht. Aber du denkst, so schlimm bin ich nicht. Wir wissen alle, dass es ein schlimmer, zu Recht schlimmer Mensch gewesen ist. Das stimmt, aber trotzdem sagt dann Jakobus, lass Neid nicht dein Herz erobern. Lass Neid nicht dein Herz erobern, niemals. Dein Neid, der wurde mit Christus gekreuzigt. Dein Neid, deine Eifersucht soll keine Macht über dich haben, über deine Entscheidungen, nicht mal über deine Gedanken, denn da beginnt alles, da fängt alles an. All die Unruhe, die Propaganda in unserer heutigen Welt, die wir sehen, wenn wir den Fernseher einschalten, all das entsteht fast nur aus Egoismus und Neid, für den man irgendwie schon dann gute Erklärungen und Rechtfertigungen gefunden hat. Wenn du Neid empfindest, dann bitte Gott um Vergebung. Denn wir können außer der Vergebung, die wir empfangen haben, auch etwas aktiv dagegen tun, dass wir nicht mehr so neidisch empfinden. Dankbarkeit nämlich. Und über Dankbarkeit, da könnten wir eine ganze Predigtreihe gestalten, ein halbes Jahr, bis es uns aus den Ohren rauskommt. Aber weil es wichtig ist und weil es stimmt, Dankbarkeit verändert. Um es kompakt zu halten mal, will ich sagen, wenn wir lernen, Gott zu danken für das, was Gott dir, was Gott mir gegeben hat, wenn wir dafür Gott danken, dann ist es schon viel, viel weniger möglich, diesen Neid zu empfinden, der Neid, der dich zerfressen kann. Dankbarkeit, was bedeutet das? Das bedeutet, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden und ich freue mich über die Dinge, die ich habe in meinem Leben. Mir geht's gut. Gott hat sie mir gegeben und weil sie von Gott kommen, will ich auch Gott wieder danken. Ich danke Gott für das, was er mir in meinem Leben gibt. Mal ein kleiner Einblick für das, wofür du vermutlich, so seht ihr zumindest alle aus und ich auch, wofür wir dankbar sein können. Großes Wort, schweres Wort, Wohlstand. Für unseren Wohlstand. Ich zähle auf, ihr führt Strichliste, wenn es euch betrifft. Ihr könnt überall Strichliste führen wahrscheinlich. Geld, Auto, Wohnung, Haus, mehr als ein paar Schuhe, ein warmes Bett. Ich habe in Rumänien mal ein paar Monate verbracht, ein Jahr. Im Winter habe ich gefroren. Ich kannte das nicht davor. Hat mal ein paar Grad zu wenig in Deutschland. Aber wenn du nachts frierst, das ist nicht gut. Das ist kein gutes Gefühl. Und hier ziehst du dir eine Decke drüber oder machst die Heizung an. Also warmes Bett, sind wir dankbar dafür. Es ist nichts Schönes, es ist nicht schön zu frieren. Kleidung, Handys, Smartphones, Laptop, Gesundheit, Freunde, gute Freunde, Urlaub, fröhliche Kindheit, gute Beziehungen in der Familie, gesunde Kinder. Kann man dafür nicht dankbar sein? Dankbarkeit, die führt uns weg von Neid, jeden. Lass uns mal einen Moment nachdenken. Geh mal mit Gott in deine Gedanken. Denk drüber nach. Wofür kann ich Gott dankbar sein? Vielleicht kann ja das irgendeinen Prozess bei dir in Gang setzen, wie du dann mit deinem Neid und deinem Unmut, wie du das wieder gerade rücken kannst, wie Gott dir da helfen kann. Ich lasse mal einen Moment kurz Zeit. Ihr habt auch ein paar Ideen gehört zum Thema Wohlstand. Denk mal drüber nach. Wofür kann man wirklich, kannst du wirklich dankbar sein? Mit dem Thema Dankbarkeit, da ist an der Stelle in dem Text der Umschwung gestartet. Wo bisher sinnvolle Warnhinweise waren, Achtung, pass auf, Neid tut dir nicht gut und Eifersucht auch nicht. Wo diese Warnhinweise waren, da erfahren wir nun noch viel mehr im Text, den wir gelesen haben, was Weisheit wirklich bedeutet und welchen Einfluss Weisheit auf dich haben kann und wie sie dich prägen soll. Wie sieht Weisheit aus? Weisheit ist rein, Weisheit ist friedlich, gütig, offen für Kritik, reich an Barmherzigkeit und guten Früchten. Sie ist unparteiisch und ohne Heuchelei. Es ist schon enorm, was dieser ganze Vers alleine in sich trägt für Wörter. Und wieder ein Vers, über den wir eine ganze Gemeindefreizeit wahrscheinlich gestalten könnten. Jeder einzelne Punkt verdient Aufmerksamkeit, weil wir in jeder Eigenschaft, die was anderes bedeutet, weil wir wachsen können daran. Wichtige Thema 1, Punkt 1, Heuchelei. Was ein schweres Wort, oder? Es ist Heuchelei, wenn ich sage, ich liebe den VfB Stuttgart und heimlich bin ich Mitglied bei Karlsruhe. Oder bei den Kickers, stellt euch das vor. Ei, ei, ei. Es ist Heuchelei, wenn ich sage, liebe deinen Nächsten und eigentlich mit meinen Kindern und meinem Partner absolut nicht geduldig sein kann und meinen Freunden und niemandem das Entscheidende geben kann, nämlich Liebe. Es ist Heuchelei, wenn ich die Wahrheit kenne, aber das Gegenteil danach tue. Das ist Heuchelei. Und das ist Heuchelei, wenn ich vorgebe, ein Christ zu sein, aber mich nicht so verhalte. Das ist Heuchelei. Und solche Menschen, die hat Jesus schon gekannt zu seiner Zeit. Jesus hat Folgendes über diese Menschen gesagt. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Heuchelei. Trau dich, klare Aussagen zu machen, klare Entscheidungen zu treffen. Und nimm Verantwortung wahr. Zum Beispiel, wenn du in der Schule bist, am Arbeitsplatz, bei den Nachbarn oder Freunden. Vielleicht gibt's ein gemeinsames Essen in der Mensa. So ging's mir oft. Dann trau dich zu beten. Gott für das Essen zu danken. Du musst nicht die Hände über alle heben, die sowieso nicht glauben. Aber neig den Kopf vielleicht, ich weiß es nicht. Falte dir die Hände, das ist nicht wichtig. Und schließ die Augen, dank einfach Gott für das Essen. Wenn du gefragt wirst, was du Freitagabend machst, was machst du am Wochenende, was machst du sonntags? Machst du eine Fahrradtour? Dann kannst du auch sagen, nö, ich treffe mich mit anderen Christen und danach gehe ich Fahrrad fahren. So authentisch leben, das sagen, was ist und du bist Christ, du kannst davon zeugen im Alltag. Als Christ bedeutet Heuchelei nämlich auch noch in unserer Zeit, den Geist Gottes sinnbildlich beim Verlassen aus unserem Gebäude hier, aus all den Kirchen, die es gibt, ihn hier zu lassen, sozusagen. Und im Alltag so zu leben, als würde es Gott aber nicht geben. Und wie traurig muss es Gott machen, wenn er das sieht? Wie traurig würde es ein Mann oder eine Frau machen, dein Mann, deine Frau, wenn ihr in der Wohnung ein harmonisches Verhältnis pflegt? Es geht euch gut zusammen und dann, wenn du aus dem Gebäude gehst, verhältst du dich so, als würdet ihr euch nicht kennen. Das ist hart, oder? Vielleicht lächelt ihr drüber, ja, lustiges Beispiel, aber wenn man sich das vorstellt, ganz schön schmerzhaft und verletzend. Und dann frage ich mich jetzt konsequenterweise, wie geht es Gott, wenn wir hier fromme Christen sind und dann gehen wir hier raus aus dem Gebäude und sobald wir aus der Abendstraße raus sind, irgendwie in anderen Wänden, dann verhalten wir uns anders. Andere Gebäude auf der Arbeit. Kein Mensch erkennt mehr, dass wir Christen sind. Du musst wissen, dass neben der Tatsache, dass Gott darüber sehr, sehr traurig sein muss, du noch jemanden betrügst, nämlich dich selbst. Wie viele Anstrengungen muss es kosten, vorgeben, jemand zu sein,
der man eigentlich nicht ist. Gott liebt dich, Gott liebt mich, Gott liebt jeden von uns hier. Und Gott möchte mit dir Gemeinschaft haben, darum sind wir hier. Und tu vor anderen nicht nur so, als hättest du Gemeinschaft mit ihm, denn Gott wartet auf dich, er wartet auf dich und will Gemeinschaft mit dir haben. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Wie schön das doch klingt. Mildtätig, was für ein Wort. Wann hast du dein Herz denn das letzte Mal einem anderen in Not geöffnet und hast dich seiner Situation mildtätig angenommen? Klingt sehr hochgestochen, denke ich. Aber praktisch, wie kann es aussehen? Ich durfte das mal erfahren, diese Barmherzigkeit, nämlich von meinem Bruder, von Markus und von Jule, von beiden. Ich bemühe mich, das zusammenzufassen, aber es ist eine interessante Begebenheit, die genau das nämlich zeigt, was es bedeutet, barmherzig zu sein. Ich habe nämlich in einem Studentenblock gewohnt, der war unglaublich heruntergekommen, aber dazu später mehr, in Ludwigsburg. Und habe ein anderes Zimmer bekommen, aber der Mietvertrag lief noch, ich konnte da nicht einfach aussteigen. Und habe dann mein Zimmer zur Zwischenmiete freigegeben. So, Zwischenmieter kam rein und nach Monaten, in denen das Geld auf mein Konto kam, war alles gut, meldet er sich und sagt, ja, ich habe jemanden in dein Zimmer gelassen, was nicht erlaubt war, einen Zwischenmieter in ein Zimmer, das gibt's nicht. Und da hat er irgendeinen dubiosen Marokkaner reingelassen. Die Monate vergingen, ich bekam erstmal mein Geld noch und in den letzten 2 Monaten kam plötzlich kein Geld mehr. Ich hatte dann Sorgen, dass ich auch noch den Schlüssel nicht mehr kriege, denn da waren auch noch mal eine ganze Kaution beim Besitzer gelegen auf dem Konto. Und dann wären mir die auch noch flöten gegangen, wenn ich nicht mal den Schlüssel bekommen hätte. Und so Türschlösser und elektronische Chips zum Öffnen der Eingangstür, das Ersetzen bei so vielen 100 Leuten, ich glaube, das ist keine gute Idee und schon gar nicht günstig. Ich habe gehofft, dass ich einfach die Kaution nämlich durch die fehlenden Mieten abdecken kann. Also ich hätte die Kaution von meinem Kollegen behalten und er hätte mir die Monatsmieten nicht mehr gegeben. Ich habe aber gehofft natürlich, dass es so klappt. Hin und her, ich habe erfahren, der Marokkaner, der jetzt im Zimmer ist, der ist kriminell und er wird polizeilich gesucht. Was machst du? Ich habe nicht mehr geglaubt, dass es so passiert, aber irgendwie habe ich diesen Schlüssel unter unglaublich hinterhältigen und frechen Umständen wieder gekriegt. Das war an einem Mittwochabend. Und am Donnerstag um 12, also 18 Stunden, ihr wisst, was ich meine später, da sollte ich den Schlüssel und das Zimmer wieder abgeben. Aber in einem anständigen Zustand. Ich war im Zimmer drin. Wisst ihr, wie das ausgesehen hat? Brandflecken im Teppich, auf der Matratze, Zigarettenstummel überall im Raum, große braune Flecken an der Wand, die Möbel beschädigt, Türen sind rausgeflogen aus den Regalen. Ekelhafter Schmutz im ganzen Zimmer. Das Zimmer hat gestunken am nächsten Tag noch, obwohl das gelüftet wurde die ganze Nacht. Und daneben war noch das Kühlschrankfach, das dazu gehört hat, in der Küche zu einem Drittel einfach vereist, weil hinten irgendwas geklebt hat, was man da liegen gelassen hat. Das war jetzt eine Beschreibung, ohne Details der Verschmutzung zu nennen. Ist jetzt auch nicht weiter nötig. Und als ich gesehen habe, wie dieses Zimmer aussieht, da habe ich gewusst, Junge, deine 500 Euro, die sind weg. Die kriegst du nicht mehr. Und blöd war nur, dass der Hausmeister mit mir mal in dem Zimmer gewesen ist. Also das heißt, der Hausmeister, der das Zimmer übernehmen sollte, der wusste genau, wie das Zimmer ausgesehen hat davor. Er hat mich aufgefordert, Kollege, du streichst das Zimmer, du entfernst sämtlichen Dreck von dem Teppich, vom Waschbecken, von den Möbeln, sonst kannst du dir die Kaution abschminken. Okay, er war zwar freundlich, aber recht hatte er trotzdem. Was soll er auch anders sagen? Ich war verzweifelt. Das ist für mich eine Menge Geld gewesen und ist es heute auch immer noch. 500 Euro, die werfe ich nicht zum Fenster raus. Ich habe in dem Moment dann Jule und Markus angerufen. Die waren die beiden halt, die mir am nächsten standen und hier in Ludwigsburg auch gewohnt haben. Ich habe gesagt, Leute, wir müssen was machen. Ich habe ein dickes Problem. Was haben wir dann gemacht? An einem Abend haben wir das Zimmer gestrichen. Wir haben also in der Nacht dann noch den Teppich mit Stahlschwämmen, Reinigungsmitteln aufpoliert. Wir haben den Spiegel und die Waschbecken geputzt. Einer stand noch mit so einem asiatischen Küchenmesser und hat immer das Eisfach noch aufgeschlagen. Kannst du ja nicht ausschalten, da sind noch 20 Leute, die das Essen kühlen müssen. irgendwie haben wir dann noch, der Hausmeister hat gemeint, schmeiß die Matratzen weg, haben wir einfach alles weggeschmissen, komplett rausgeworfen. Und kurz bevor der Hausmeister am nächsten Tag kam, habe ich noch hinter der Heizung eine vertrocknete Bananenschale und Socken gefunden. Aber da war das Zimmer schon sauber, bis auf die drei Sachen. So, Zimmer sauber, nette Geschichte. Der Hausmeister kam und er hat ebenfalls gestanden, Jungs, ich habe nicht geglaubt, dass ihr das Zimmer irgendwie noch aufpolieren könnt. Er hat dann noch gleich zwei alte Schränke mitgenommen, die wir extra geputzt hatten, hat sie weggeschmissen, die Matratzen sowieso. Und ich habe Monate später dann zwar erst, aber ich habe die vollständige Kaution erhalten. Da war ich froh. Hätten mir Markus und Jule nicht geholfen, ich wäre vermutlich verzweifelt. Ich war verzweifelt, als ich das gesehen habe. Und ich war im Umkehrschluss dann sehr ermutigt, als die beiden gesagt haben, ja, okay, komm, wir polieren mit dir die Messi-Höhle auf, kein Problem. Zu dritt war es viel besser. Das heißt, Barmherzigkeit bringt Menschen dazu, hilfsbereit zu sein. Warum die Begebenheit? Gott ist Barmherzigkeit. Gott öffnet nicht nur sein Herz, Gott hat sein Leben gegeben für fremde Not, für dich, weil er sich deiner annimmt. Und wie falsch wäre es von dir jetzt, nachdem du die Barmherzigkeit von Gott erfahren hast für dein ganzes Leben, wie falsch wäre es jetzt, wenn du sie nicht anderen weitergibst? Folgendes möchte Gott. Gott sagt, weise ist es von dir, von mir, wenn wir Barmherzigkeit üben, an unserem Nächsten und an den Menschen um uns herum. Erweis dich als hilfsbereit. Wenn ein Mensch oder sogar jemand von deinen Freunden oder geistlichen Geschwistern, wenn jemand in deinem Umfeld Not leidet, dann sei hilfsbereit. Wenn deine Anwesenheit die Not von jemandem leichter macht, auch wenn du es nicht lösen kannst, das Problem, wenn mal einfach nur was gestrichen werden muss, dann sei einfach da, dann überleg nicht lange. Egal ob seelischer Beistand, praktischer Beistand, die Person wird es dir danken. Und wenn nicht, wenn der Dank fehlt, dann vergess nicht, dass Gott, dein Vater, verspricht dir, verspricht jedem, ich werde es dir belohnen mal. Ich werde dir Lohn geben, der viel mehr wert ist. Ewigen Lohn, den konnte ich auch Jule und Markus nicht geben. Dafür sind wir Menschen nicht zuständig. Ich habe ein bisschen Rotwein verteilt und mehr war nicht drin bei mir. Und bei Gott, aber wir wissen, bei Gott, da gibt es so viel mehr als Rotwein. Viel mehr als Rotwein. Und wenn du den Lohn noch nicht hier siehst, dann begegne deinen Geschwistern und Mitmenschen trotzdem in Liebe. In Liebe und Barmherzigkeit. Die Weisheit von oben aber lässt sich etwas sagen. Schwierig. Es reicht dem lieben Gott also nicht, nur zu streichen und zu putzen. Jetzt muss ich mir auch noch was sagen lassen. Die Bibel kennt das. Ihr kennt die Geschichte noch, oder? Die Begebenheit von Pharao, Mose und Aaron. Und wir sehen da jemanden in dieser Begebenheit von den dreien, der absolut nicht für Kritik und Veränderung offen war. Die beiden, Mose, Aaron, gehen zum Pharao und baten ihn, bitte lass unser Volk ziehen. Und der Pharao lehnt ab. Er war stur. Er war sehr stur. Und das geschieht so lange, bis, so steht es in der Bibel, Gott sein Herz verhärtet. Der Pharao war so lange resistent gegen die Bitten der beiden, dass Gott ihn in seiner eigenen Sturheit überlassen hat. Wir lesen ganze sechsmal, dass der Pharao sich selbst verstockte. So steht es in der Bibel. Also Pharao sagt, nein, 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 ich will nicht. Und selbst sein Herz verhärtet. Und erst dann heißt es, dass Gott das Herz des Pharaos verhärtet. Er hat ihm bei dem gelassen, was er wollte. Wir werden manchmal lieber durch Lob ruiniert, als durch Kritik weitergebracht. Du bekommst lieber die Ohren mit irgendwelchem Lob zugeschmalzt, was auch richtig ist, aber als auch mal Kritik anzunehmen, Kritik, die wichtig ist. Man wird sicher nicht dadurch besser, dass man andere schlecht macht. Also das ist keine gute Kritik. Wenn jemand mit dir spricht und du danach das Gefühl hast, der hat mich einfach nur fertig gemacht, das ist keine Kritik, keine ernstzunehmende. Freundschaft kann durch schlecht angewandte Kritik zum Erliegen kommen. Und deshalb ist es wichtig, sehr wichtig, dass wir darauf achten, wie Kritik im Einzelnen geübt wird. Ein ausfallender Ton oder Beschuldigung, die sind selten hilfreich. Und das gilt jetzt mal für das Kritikgeben. Bringt dir jetzt aber jemand eine persönliche Angelegenheit näher, die dir nicht gefällt, weil sie dich als Person ganz schön betrifft und in Frage stellt, dann hast du erstmal zu knabbern. Klar. Und Jakobus, darum geht es ihm. Genau darum. Wenn ein Mensch dir etwas sagt, um dir weiterzuhelfen, dann kann es sein, dass dir das richtig wehtut. Dass es dir wehtut. Oder die Aussage unbequem ist. Klar, es geht um dich selbst, es geht um uns persönlich dann in dem Moment. Und du mit dem, was du mal gesagt hast oder was du getan hast, warst ganz schön ungeschickt. Der Punkt ist hier, dass es nicht einfach um Fehler aufzeigen geht, um mit dem Finger drauf zeigen, sondern es geht darum, bei Kritikoffenheit, dass das, was dir gesagt wurde, eine Hilfe ist für dich, eine Verbesserung. Denn durch das Unterlassen der schlechten Handlung oder dem Tun des Vorschlags kannst du dazulernen. Beispiel, stellt euch vor, ich wäre talentierter Sänger. Ich bekomme an der Musikschule 2x die Woche Unterricht. Einzelunterricht. Jede Woche. Ein weiteres Stück. Brahms, Mozart, was man nicht alles singen kann. Ja, sollte ich zumindest. Es gibt nur einen Haken. Jedes Mal, wenn ich in den Unterricht komme, dann lobt mich die Gesangslehrerin für das, was ich gut mache. Aber sie gibt mir auch Hinweise, jo, okay, Junge, hier und da, da musst du schauen. Diese und jene Stelle läuft nicht so gut. Deine Atemtechnik, deine Körperhaltung, die Aussprache. Schau, dass du das in den Griff kriegst. Ja, und irgendwie prallen die Hinweise dann aber an mir ab. Ich sag mir, ja, das vertrage ich nicht so gut, was du sagst. Im Grunde verstehe ich ja mehr von Musik als du. Und ja, auch wenn du das studiert haben willst, das macht ja nichts. Also komm mir nicht so. So vergehen dann Wochen. Ich singe hier und da nochmal Mozart und Brahms. Aber ich merke, der Fortschritt bleibt aus. Vielleicht merke ich es nicht. Der Fortschritt bleibt trotzdem aus. Wochen, Monate, Jahre. Und schlussendlich hat man Zeit vergeudet. Vielleicht hast du dir auch eingebildet, du hättest Talent, du wärst fleißig, du würdest dich verbessern, aber wenn man sich so verhält, wenn ich mich so verhalte, da hat das alles nie zugetroffen. So ein stures, hoffnungsloses Verhalten, das ist dramatisch. Wenn du dich komplett oder auch nur in Teilen hier wiederfindest, bei diesem Beispiel, auf einer ganz anderen Ebene auch von mir aus, dann musst du bereit sein zu verstehen, dass du vielleicht seit kurzem oder auch seit längerem stillstehst. Wer sich vor nahestehenden Menschen in Liebe nichts mehr sagen lassen kann oder möchte, der hat möglicherweise auch Gottes Reden schon ignoriert und nicht mehr wahrgenommen. Gott spricht durch dein Umfeld auch zu dir und lass ehrliche und gut gemeinte Kritik zu, wenn du Interesse an Wachstum im Charakter hast. Und da spielt übrigens Alter keine Rolle, egal wie alt oder jung du bist. Friedfertigkeit, schönes Wort, wieder ein schönes Wort, bekommt hier einen Extravers in dem Text. Der Vers 18 sagt, wahre Weisheit, darum geht es ja, was ist Weisheit? Wahre Weisheit ist auch friedliebend. Wenn du auch an Frucht in Form von Gerechtigkeit was sehen möchtest in deinem Leben, das verspricht dieser Text, dann braucht es die richtigen Bedingungen. Wenn deine Beziehungen zu Freunde oder Familie aber dann oft von Disharmonie, Streit und Wut geprägt sind, dann kann man lange auf sowas warten. Saat, diese Saat, die muss unter friedlichen Bedingungen gesät werden. Gerechtigkeit und Frieden, die bekommen die Menschen, die Gerechtigkeit und Frieden auch ernten. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Wir sollen in Frieden leben. Und Frieden stiften ist ganz bestimmt nicht immer eine einfache Aufgabe. Wenn die Umstände dich dazu zwingen, harsch oder unfreundlich zu reagieren, dann scheint der innere Friede ganz schön weit weg zu sein. Und die Frucht auf dein friedliches Handeln dann hin, das du jemandem entgegengebracht hast, die mag dann auf sich warten lassen. ein Bauer, der sät, der muss lang und viel werfen, aber der muss noch viel, viel länger auf die Frucht warten. Der muss viele regnerische Tage sehen, Tage, die einem eigentlich nicht gefallen. Bevor dann irgendwann langsam der Same sich mit einem Keim aus der Erde streckt. Deine Mitmenschen, die werden es registrieren. Gott verspricht dir, du wirst Gerechtigkeit erfahren, wenn du in deinem Handeln friedlich bist. Der Ansatz hier eben ist die ganze Zeit nicht der, dass wir nur Negatives in Frieden aushalten, sondern dass wir mit dem Frieden handeln, dass wir handeln, um Frieden zu schaffen, aktiv werden. Friedensstifter sind wir alle. Wir werden alle Friedensstifter genannt, weil wir Kinder Gottes sind, gemeinsam. Und das macht dein Leben selbst zu einem Zeugnis schon. Und das ist es, was Gott freut. Wie wirst du nächstes Mal reagieren, wenn man dich unfair behandelt? Wie wird das nächste Frühstück vielleicht, der nächste Morgen vor dem Gottesdienst? Wird aus deinen Fehlern was passieren oder aus den Fehlern der anderen vielleicht der nächste Streit schon wieder entstehen? Wahre Weisheit stiftet Frieden. Wahre Weisheit ist rein. Sie ist gütig, kritikoffen, barmherzig, unparteiisch. Wahre Weisheit ist ehrlich. Sei weise und sei geduldig, weil Gott dich nicht als Unruheherd braucht. Gott braucht uns alle und Gott braucht dich als Friedensstifter.